Hey, unser Podcast wird richtig konkret.
Geht in eine weitere Runde und zwar stellen wir uns in diesem Podcast die Frage, wie verstehen wir die Bibel?
Ja, und das aus beziologischer Sicht. Wenn wir jetzt die Grundlagen gelegt haben, in dem vergangenen Podcast gehen wir hin und sagen, was heißt jetzt das, diese Beziehungssicht auf das Verständnis der Bibel? Es wird ein Mehrteiler werden.
Yes.
Yes.
Beziologie.
Und nachdem wir unsere Parts mit dem Buch durchgeackert haben, sind wir hier jetzt an einem kleinen neuen Abschnitt in unserer Beziologie-Reihe. Mhm. Wir haben Emil Brunner in der letzten Episode ein bisschen angeschaut.
In unserer Nerdisode.
Und jetzt sind wir hier bei Beziologie an einem neuen Punkt angelangt irgendwie.
Ja, genau. Also es ist ja eigentlich das, was das Buch, wo wir jetzt den Fokus drauf hatten, das war ja so wie die Grundlage dafür, zu sagen, doch, das macht Sinn. In unserem Podcast-Begrifflichkeit sagen, beziologisch über Sachen nachzudenken und das auch so zu framen und konsequent durchzuziehen, das haben wir ja gesagt. Und jetzt wollen wir das auch tun, mit ganz konkreten Themen, die jetzt von hier aus weiterentwickelt werden. Und alle folgenden Podcasts werden wir immer wieder neue Themen aufgreifen und die so durchgehen. Und ich glaube, jetzt wird es so richtig konkret.
Ja, jetzt wird es praktisch. Jetzt die theologischen Grundüberlegungen, die ja schon auch wichtig waren,
mussten wir
durchdenken, damit wir so an die Praxis herangehen können, wie wir es jetzt tun werden.
Genau.
Und jetzt wird es so ein bisschen mehr noch im echten Leben irgendwie verankert.
Ja, im echten Leben oder konkrete jetzt theologische Themen, auch Glaubensthemen. Mhm. Und ich glaube, drum ist es ja irgendwie angemessen, dass wir heute starten mit der Bibel. Mhm. Also die Bibel aus beziologischer Sicht sozusagen.
Super spannend.
Ja. Ja, steigen wir gleich drauf ein, oder?
Let's go.
Die Frage ist ja, wie verstehen wir die Bibel? Wie verstehen wir die Bibel? Eine absolut zentrale Frage, aber auch eine, die durchaus bewusst eine mehrdeutige Frage ist. Es könnte ja damit gemeint sein, wie können wir die Bibel, also ihre Inhalte, ihre Botschaft, verstehen?
Ja.
Das ist eine.
Ja.
Oder aber auch, was für ein Buch ist die Bibel? Also wie verstehen wir die Bibel? Mhm. Beides hat irgendwie miteinander zu tun. Um die Sache aber noch etwas komplizierter zu machen, kann dieser Satz auch als, wie ist unser, also Mike, dein und mein und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dein und unser, aktuelles Verständnis der Bibel. Mhm. Das kann auf den konkreten Inhalt oder auch auf unser Grundverständnis der Bibel bezogen werden. Also es ist so die Frage, was für eine Brille tragen wir, während wir die Bibel anschauen. Und das ist ja schon sehr grundlegend, weil alles Weitere wird aus dem gespiesen, wie verstehen wir die Bibel. Und all diese Fragen haben, und Achtung, jetzt kommt ein Wort, mit Hermeneutik zu tun. Das ist so der Fachbegriff für die Theorie der Interpretation von Texten und des Verstehens. Aber dazu kommen wir später drauf. Also wahrscheinlich im nächsten Teil.
Ja.
Weil es ja Mehrteiler wahrscheinlich wird.
Genau.
Rund um die Bibel ist ja doch ein größeres Thema. Bevor wir uns aber mit diesen Fragen auseinandersetzen, müssen wir klären, was für ein Buch ist die Bibel überhaupt? Auf diese Frage gibt es eine Fülle von Antworten aus meiner Sicht. Die einen sagen, sie ist ein historisches Dokument. Andere meinen, sie ist ein religiöser Text oder nennen sie, das ist ja der Begriff, die Heilige Schrift. Mhm. Für die einen ist sie ein Märchenbuch oder ein Machtinstrument der Kirche. Für die anderen ist sie das Wort Gottes. Nochmal so ein gewichtiger Begriff. Dies und so ziemlich alles zwischen diesen extremen Aussagen oder Polen wurde schon über die Bibel gesagt und darüber gestritten. Und die Antwort auf diese Frage ist auch absolut zentral, denn sie hat Einfluss darauf, wie ich und du, also wie wir mit der Bibel umgehen oder wie ich sie auslege und ob sie etwas mit mir zu tun hat oder ob sie etwas mit mir zu tun haben sollte oder nicht. Meinungen gibt es viele. Welchen Anspruch finden wir aber in der Bibel selbst. Ja. Was für ein Buch will die Bibel selbst sein? Das wäre ein spannender Ausgangspunkt für mich. Wir alle sind nämlich, haben wir schon davon geredet, sind nämlich geprägt und treten mit einer gewissen Brille, mit einer bestimmten Vorstellung und Erwartung an die Bibel heran. Und so eine Brille könnte man auch Paradigma nennen, noch so ein anderes Wort. Wie würdest du Paradigma beschreiben? Was ist ein Paradigma für die, die nicht mit dem Begriff was anfangen können?
Paradigma ist so, wie sind so die Grund, die Art und Weise, wie wir mit den Grundannahmen in unserem Leben umgehen. So die Dinge, die wir nicht hinterfragen oder die so wie unser Weltverständnis irgendwie so setzen.
Meistens ja nicht groß reflektiert, sondern sagen, so gehe ich dran. Ich finde eben, Brille trifft es eigentlich nicht schlecht. Welche Brille trage ich? Habe ich pinke Gläser an, dann sehe ich die Seiten der Bibel pink. Habe ich blaue an, sehe ich sie blau.
Oder habe ich irgendwie eine Lesebrille an, dann sehe ich nur kurz.
Sehr cool.
Und die Dinger, die weit entfernt sind, die sind irgendwie unscharf. Ah,
jetzt könnten wir uns hier austoben und alle möglichen
Die Brillen. Hermeneutik der Brillen.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist entscheidend, dass wir uns dessen bewusst sind. Und leider sind diese Brillen nur allzu oft nicht wirklich von der Bibel selbst gefärbt, sondern sind so ein paar Sachen, die wir an sie herantragen. Und entsprechend wollen wir uns zuerst drei solcher weit verbreiteten Sichtweisen der Bibel anschauen, die in christlichen Kreisen zwar gang und gäbe sind, aber nicht, aus meiner Sicht, nicht dem Selbstanspruch der Bibel entsprechen.
Ich bin gespannt.
Wir stellen uns zuerst die Frage, was ist die Bibel nicht?
Oh, also eine harte Frage zum Einstieg. Ja. Was ist sie nicht?
Ja, und Triggerwarnung, es könnte sein, dass deine Sicht der Bibel unter diesen drei Sichtweisen, wo wir sagen, das glauben wir, ist die Bibel nicht, sich darunter befindet.
Und mit der Triggerwarnung kommt auch gleich eine Aufforderung. Wenn jetzt irgendwas kommt in diesen Teilen, diesen Episoden, die folgen werden, das dich zutiefst in deinen Grundfesten erschüttert oder das dich einfach triggert. Hey, wir würden uns echt freuen, mit deinen Themen und deinen Fragen in Kontakt zu kommen. Erreiche uns irgendwie auf Social Media oder sonst wie. Das soll leben, der Dialog zu diesen Themen. Wir freuen uns auf deine Reaktion.
Also wäre richtig cool, auch gerade bei dem, wenn wir können gern, eben wissen noch nicht genau, ob es jetzt ein Zweiteiler oder ein Dreiteiler wird. Wir hängen auch noch einen vierten Teil an, wo dann Fragen aufgenommen werden. Ja. Also wäre super. Wir würden uns freuen.
Also was ist die Bibel nicht?
Ist die Bibel nicht? Erstens, die Bibel ist kein Nachschlagewerk.
Nicht?
Ihr müsstet jetzt Mike sehen. Sein Gesicht zuckt unkontrollierbar. Ja, mal schauen, ob du dich beim nächsten Punkt dann am Boden wälzt oder so. Also, ich würde sagen, die Bibel ist kein Nachschlagewerk. Ich weiß noch, wie die Zeit der Enzyklopädien war. Kennst du das auch noch so?
Der Enzyklopädien, was für ein Unwort des letzten Jahrtausends.
Ach du.
Das sind dicke Bücher, wo man nichts googeln konnte.
Ja, genau, aber Enzyklopädien, das waren so riesige Wälzer, so meterlange Sachen. Und entweder gehörte man zu den Besonderen, die ein solches vielbändiges Mammutwerk zu Hause hatten. Ich hatte, glaube ich, Freunde, die hatten so eins stehen und das war so, du warst so in Awe. Die haben sowas.
Die Studiengelder.
Oder man musste sich in die Bibliothek begeben. Ja. Also, das gab es früher, dass man in die Bibliothek musste, um etwas nachzuschlagen. Wieso? Um nachzuschlagen, was zu einem bestimmten Thema Sache ist. Ja. Heute ist es ja einfacher. Wir haben Wikipedia permanent überall verfügbar, ja sogar in unserer Hosentasche. Systematisch aufbereitet mit Querverbindungen zu anderen Artikeln und ganz einfach durchsuchbar. Also das heißt, in Sekunden findet man Antworten zu den meisten Themen. Man könnte jetzt die Diskussion anregen über die Qualität dieser Antworten, zumindest Wikipedia. Auf Wikipedia. Es war nicht schlecht, ein guter Einstieg, aber das lassen wir mal. Aber grundsätzlich ist es so, in Sekunden findet man Antworten zu den meisten Themen, hat irgendwie einen Einblick in was im Nachschlagewerk. Du kannst was nachschlagen, kriegst Informationen. Ich würde sagen, nicht wenige Christen behandeln die Bibel wie so ein Nachschlagewerk.
Ist ja auch nicht ganz verkehrt.
Ist absolut nicht ganz verkehrt. Also ich gehe hin, ich habe eine Frage zum Leben und zum Glauben und dann gehe ich davon aus, dort finde ich die Antwort. Ja. Nun, Nur ist es ja nicht falsch, mit diesen Fragen an die Bibel heranzutreten und auch nicht falsch zu erwarten, in der Bibel Antworten zu finden. Aber, und das wäre mein Punkt, die Bibel funktioniert nicht wie ein Nachschlagewerk.
Aha.
Die Bibel ist auch kein systematisches Theologie-Lehrbuch, wo schön aufgearbeitet ist, also Systematik, so, hier kommt dieses Thema, dieses Thema, dieses Thema. Ich habe ein Inhaltsverzeichnis, wo ich sehen kann, gut, hier Punkt 1, strukturiert, aufgebaut, das ist die Bibel schlicht nicht. Kein systematisches Theologie-Lehrbuch, wo ich schnell und eindeutig die korrekte Antwort finde. Das Problem, glaube ich, ist, wenn ich mit dieser Brille an die Bibel herangehe, dann werde ich sie entweder als etwas missbrauchen, das sie nicht ist. Also eben, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe jetzt hin und ich finde jetzt zu allem schön aufgearbeitet die Antworten. Und wenn ich sie als solches missbrauche, was sie nicht wirklich ist, dann werde ich wahrscheinlich auch hier und da zu falschen Schlüssen kommen.
Mhm.
Oder, und das ist vielleicht fast noch verbreiteter, oder ich werde mich enttäuscht und verwirrt von ihr abwenden.
Ja.
Weil es eigentlich wirklich ein schlechtes Nachschlagewerk wäre. Also es ist halt nicht so systematisch. Mhm. Wenn wir nämlich ehrlich sind, stellen wir schnell fest, dass die Bibel ein schlechtes Nachschlagewerk ist. Viel zu wenig systematisch. Das ist einfach nicht so. Die Bibel ist kein theologisches Wikipedia. Sie ist etwas anderes, oder vielleicht noch besser gesagt, viel mehr als das.
Cool. Das ist ja auch das, was wir oft vorgeworfen bekommen von jetzt nicht so christlich sozialisierten Menschen, dass sie sagen, ja, da gibt es Widersprüche in der Bibel. Und eher konservativ gelagerte Christen kommen dann in Schweißausbrüche, weil sie das um alle Preise verhindern müssen. Weil wenn es ein korrektes Nachschlagewerk wäre, dann dürfte es ja da keine widersprüchlichen Artikel geben, die da drin stehen.
Ja, also das wäre ein Punkt, ist natürlich schon was ziemlich Spezifisches,
wo man
unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber jetzt in erster Linie, ich glaube, die Herangehensweise ist wirklich wie was Falsches. Ich gehe hin und habe das Gefühl, so, jetzt finde ich die Antworten.
Mhm.
Also ich weiß nicht, benutzt man das heute noch? Früher redete man dann von Konkordanzen. Ich meine, heute ist einfach Suchfunktionen oder so. Aber Konkordanzen, kennst du das noch?
Ja, ja, das sind so Bücher, wo halt zu einzelnen Textversen Querverbindungen in den anderen Evangelien überall.
Ja, also du konntest da zum Beispiel, ich weiß auch nicht, nimm mal irgendwie ein Thema, jetzt spontan.
Liebe.
Liebe. Ach so. Ein bisschen großes Thema.
Ja, okay.
Aber irgendetwas, Gerechtigkeit oder so. Und dann in so einer Konkordanz, da gibt es große und kleine, hast du dann alle Bibelverse aufgeführt oder mehr oder weniger alle nach irgendwelchen Maßstäben, wo jetzt Gerechtigkeit drin vorkommt.
Mit den unterschiedlichen Nuancen.
Genau. Und das hat so ein bisschen Nachschlagewerk-Charakter. Mhm. Aber das ist ja was über die Bibel, zur Bibel hin, und die Bibel selbst hat eben nicht diesen Nachschlagewerkcharakter.
Ja,
man kann auch darüber diskutieren, ob dieser Zugang jetzt gerade der sinnvollste ist, aber das ist sie nicht.
Mhm.
Also von daher, sie ist etwas anderes. Und das nicht zu schmälern, man findet Antworten, aber nicht so, wie wenn es ein Nachschlagewerk wäre.
Ah, okay.
Und auch kein Theologielehrbuch. Ich meine, das ist das andere, wo man das Gefühl hat, so, also gut, also wenn sie so gemacht wäre, was sagt die Bibel über Engel und Dämonen? Und dann gäbe es einen Abschnitt, wo es über Engel und Dämonen die Rede ist, schön aufgebaut, dass ich auch mitkomme. Ja, such den mal, den Abschnitt. Ist einfach nicht so. Und ich glaube, das überfordert zum Teil die Leute, weil sie das Gefühl haben, ich gehe hin. Oder dann gehen sie hin und nehmen einfach einen Vers. Und dann ist dann das Nachschlagewerk, okay, da ist was ausgesagt, und alles andere, wo eben nicht nachschlagewerkmäßig organisiert ist, was macht man dann mit dem?
Und das sieht man nicht.
Genau.
Ja.
Also, das wäre das Erste.
Also, die Bibel ist kein Nachschlagewerk.
Die Bibel ist kein Nachschlagewerk. Achtung, die Bibel ist auch keine Gebrauchsanweisung und kein Gesetzbuch.
Aber schon auch ein bisschen, oder nicht?
Ja, also, oder was meinst du damit?
Ja, es gibt ja Gesetze und Anweisungen.
Sehr gut, ja, beim Gesetzbuch. Ich würde sagen, es stimmt trotzdem, die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung und kein Gesetzbuch. Beispiel, kaufe ich ein Möbel, bei einem, wir dürfen ja keine Schleichwerbung machen, oder bei einem großen gelb-blauen schwedischen Möbelhaus, dann bekomme ich eine wunderbare, einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung. Inklusive der benötigten Werkzeuge, falls die nicht gerade fehlen. Oh Gott. Oder? Hat schöne Bilder, klar strukturiert, auf Schweizerdeutsch würden wir sagen, doppelt sicher, oder?
Ja.
Kaufe ich einen Lego-Bausatz, also mit meinen Kids, die standen voll auf Lego, dann könnte ich natürlich mit den erworbenen Teilen völlig freestylen und bauen, was ich will. Meistens wäre ich aber wenigstens zum allerersten Mal zu Beginn exakt nach Gebrauchsanleitung bauen. Denn die Entwickler haben sich ja etwas dabei gedacht.
Ja.
Oder? Und die Anleitungen, die sind richtig gut gemacht.
Ja,
also
total.
So mit allen Dingen, dass man ja nichts falsch machen kann. Und das ist eine gute Gebrauchsanleitung, finde ich. Gebrauchsanleitungen führen einen Schritt für Schritt eindeutig und klar verständlich durch einen Prozess hin zum Ziel. Das ist der Sinn einer Gebrauchsanleitung.
Ja.
Etliche Christen wollen nun die Bibel als göttliche Gebrauchsanweisung fürs Leben lesen, die Schritt für Schritt eindeutig und klar und verständlich zeigt, wie man leben sollte. Ich glaube aber, dass die meisten relativ schnell merken, dass die Bibel nach diesen Maßstäben eine denkbar schlechte Gebrauchsanweisung ist. Also bitte richtig verstehen. Ja. Die Bibel hat viel dazu zu sagen, wie wir leben sollten, wie unser Leben gelingt und was die Absicht unseres Designers für uns ist, wenn man mal dieses Bild aufgreift von der Gebrauchsanleitung.
Ja.
Sie tut es aber eben nicht in der Form einer Schritt-für-Schritt-Gebrauchsanweisung. Und deshalb würde ich sagen, die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung. Und wenn sie das wäre oder wenn ich mit dieser Erwartung hingehe, ist es wirklich eine schlechte Gebrauchsanweisung. Und ein bisschen mit dem verknüpft, ebenso wenig ist die Bibel ein Gesetzbuch, das in gleicher Weise unmissverständlich klarstellt, was man darf, was man nicht darf oder welche Rechten und Pflichten man hat. Auch hier, bitte nicht falsch verstehen, die Bibel enthält, das ist das, was du gesagt hast,
genau. Viele
Gebote und Gesetze. Aber wenn wir sie durch die Brille eines Gesetzbuches für uns lesen, werden wir auch wieder entweder enttäuscht oder irregeleitet werden. Die Bibel ist kein moralisches Handbuch, weder Gebrauchsanleitung noch Gesetzbuch, sondern sie ist was anderes und viel mehr als das.
Ja, ist auch spannend. Wenn ich jetzt Gesetzbuch denke, die meisten, die sich mit Gesetzbüchern auseinandersetzen, die werden ja auch nicht nur die Dinge suchen wollen, die drinstehen, sondern vor allem die, die nicht drinstehen, weil das ja die Graubereiche sind, wo man Spielraum hat. Und wenn man mit dem genau gleichen Approach an die Bibel herangeht, dann denke ich, verfehlt man doppelt das Ziel, weil es ja nicht darum geht, genau die Dinge, die jetzt klar sind, auszumachen, die Dinge, die jetzt nicht klar sind, auch auszumachen, weil man dort ja ein bisschen Spielraum hat.
Ja, ja.
Sondern
ja,
irgendwie spannend. noch die Absicht dahinter zu verstehen.
Ja.
Das ist ja in den wenigsten Anwaltspraxen so gang und gäbe.
Ja, und halt schon auch hier wieder, es hat wieder was mit diesem systematischen, also mit dem ganz klar strukturierten, zu sagen, okay, jetzt, ich komme schnell und einfach zu Antworten. Und dann wirst du enttäuscht werden.
Ja.
Also wenn ich jetzt denke, okay, diese Situation im Leben, ich schlage die Bibel auf und jetzt suche ich den Abschnitt, wo es mir genau sagt, was es ist. Diesen Abschnitt wirst du einfach schlecht finden. Und das wäre ja der Anspruch von einer Gebrauchsanleitung.
Ja.
Oder auch im Gesetzbuch. Ich schlage jetzt nach, was das ist. Also ich habe keine Ahnung von Use und so. Also vielleicht wie heißt das? Die Anwälte da draußen oder so, wenn wir jetzt Stumpfsinn labern, dürft ihr uns gerne schreiben.
Ja, schreibt uns.
Aber dazu würde ich schon stehen. Das ist die Bibel nicht. Was denkst du, sind die Leute schon nervös da draußen?
Die einen vielleicht.
Die einen vielleicht. Wollen wir zum dritten?
Mehr Dekonstruktion.
Ja, das ist, die Armen. Benutze nicht dieses böse Wort.
Entschuldigung.
Vielleicht tun wir ein kleines bisschen dekonstruieren. Bitte keine Triggerwarnungen, keine Schubladen auftun. Wir werden ganz, ganz viel rekonstruieren.
Ja, ich freue mich.
Und vielleicht lesen es schon ganz, ganz viele so mit dem, was wir dann vorschlagen.
Ja. Genau. Ja.
Also der dritte, der fällt jetzt schwer. Also ich war übrigens bei den ersten beiden auch so in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin ja irgendwie in christlichen Kreisen aufgewachsen. Das war schon ein bisschen die Erwartung, die man die ich hatte.
Ja,
und ich glaube, ein Stück weit gelehrt wurde, was die Bibel ist. Und dann habe ich irgendwann konvertiert, wurde ein bisschen flexibler zum Dritten, wo wir jetzt sagen, was sie auch nicht ist. Das tut natürlich weh. Bist du bereit?
Ich weiß es nicht.
Mike. Die Bibel ist kein Liebesbrief Gottes an dich.
Ach, nee.
Das ist doch was, hast du auch schon gehört, oder?
Ja, natürlich.
Oder? Nun gibt es diese dritte Gruppe, dazu gehörte ich auch, oder so, die wahrscheinlich meinen ersten beiden Punkten voll zustimmen würde. Ja. Nein, die Bibel ist kein Theologielehrbuch und auch kein moralisches Handbuch, sondern die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an dich und mich.
Ja.
War es jetzt zu ironisch? Also, aber nee.
Ja, nein, es hat ja auch wieder was.
Ja.
Es ist ja nicht, in der Bibel sind keine Liebesbotschaften von Gott an dich zu finden.
Genau.
Aber die Bibel an sich, das Gesamtwerk, das Buch, die Texte, die da drin stehen, der Hauptziel von denen ist nicht, ein Liebesbrief an dich zu sein.
Genau. Ich glaube, diese Sichtweise der Bibel ist klar, die ist attraktiv, die ist schön und macht die Bibel zu einem ganz persönlichen Buch.
Ja.
Finde ich super. Und ja, die Bibel ist attraktiv, faszinierend schön und kann sehr persönlich werden. Aber sie als Liebesbrief Gottes zu bezeichnen, scheint mir doch eine starke Reduzierung zu sein, die der Bibel nicht gerecht wird. Ja. Mit dieser Brille wird die Bibel zu einer, ich nenne es mal, eine Andachtswundertüte. Okay. Ich habe das ein bisschen geklaut, hier ein kleines Shoutout zu Bible Project, kennst du das, oder? Die machen ja super Videos und die machen auch Podcasts, richtig lange Podcasts. Und die
so
haben
lange also wie unsere?
etwa gleich lang, aber richtig cool. Also wenn ihr Englisch gut hören könnt oder so, schaut mal da rein. Die hatten mal so eine Paradigm Series und da habe ich so, ein Teil hat mich da zudem auch inspiriert. Und gerade so die Andachtswundertüte fand ich irgendwie cool. Also mit dieser Brille wird die Bibel zu einer Art Andachtswundertüte, die nur dazu da ist, mir meine Dosis Inspiration und Reden Gottes für den Tag zu geben. Und jetzt wieder, versteht mich richtig, die Bibel inspiriert und Gott redet durch sie. Aber alle, die die Bibel schon einmal, würde ich behaupten, von vorne nach hinten durchgelesen und sich nicht nur ein paar wenige erbauliche Verse herausgepickt haben, haben festgestellt, dass die Bibel ein sehr schräger Liebesbrief wäre.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier auf Details eingehen sollen. Nein, die Bibel, würde ich sagen, ist kein Liebesbrief. Aber Gottes Liebe strahlt anders und viel umfassender durch sie auf. Also das sind so die drei Sachen, wo ich sagen würde, was die Bibel nicht ist. Und ich glaube, es ist wichtig, da hinzuschauen und sich dem mal auszusetzen. Weil diese einfachen Antworten werden für mich schon der Schönheit und auch ein Stück weit der Komplexität, wir bringen es dann schon wieder auf eine andere Ebene, werden der Bibel so einfach nicht gerecht.
Ja, weil so schön ein Liebesbrief sein kann, er ist doch eigentlich auch nur für den Empfänger relevant.
Ja.
Und was, wenn du jetzt nicht der Empfänger bist von diesem Liebesbrief?
Ganz, ganz ein guter Punkt. Also ich glaube, irgendwann mal später kommen wir noch mal drauf. Ich finde das noch eine gute Formulierung. Die Bibel ist nicht an dich geschrieben, aber in einer gewissen Weise für dich.
Na, mega schön.
Und das müssen wir anschauen, wie das gemeint ist. Aber da sind wir noch nicht. Wir haben uns ja jetzt ein bisschen negativ damit auseinandergesetzt. Ja, was ist die Bibel nicht?
Jetzt, die Umkehrfrage wäre ja, kann man auch positiv über die Bibel reden?
Oh ja, also ich glaube, wir haben schon positiv geredet, aber jetzt nicht. Die Frage ist sehr simpel. Was ist denn die Bibel?
Ja.
Okay, gut. Gehen wir da rein. Die Bibel, wir haben gesagt, nochmal kurz das Negative, ist also kein theologisches Nachschlagewerk, obwohl sie theologische Aussagen macht. Die Bibel ist kein moralisches Handbuch, ob als Gebrauchsanleitung oder Gesetzbuch verstanden, obwohl sie Anweisungen und Richtungsweisungen zum Leben gibt. Die Bibel ist auch kein Liebesbrief, obwohl Gottes Liebe sie von der ersten bis zur letzten Seite durchdringt. Und jetzt glaube ich, ist wichtig, eben, da wir nun viel darüber nachgedacht haben, was die Bibel nicht ist und welche Ansprüchen die Bibel nicht gerecht wird und deshalb manchmal auch als nicht wirklich hilfreich oder verlässlich wahrgenommen wird, sollten wir uns der positiven Frage zunehmen. Was also ist und will die Bibel? Die Bibel erzählt, und das ist schon ein erstes Statement, die Bibel erzählt in erster Linie Gottes große Geschichte mit uns Menschen und setzt uns selbst mitten hinein. Und deshalb würde ich gern eine Definition vorschlagen. Diese Definition, ein Teil davon ist auch ein bisschen von den Jungs bei Bible Project inspiriert, aber nicht ganz. Also einfach um da, man kann ja im Podcast keine Fußnoten machen, hier wäre Fußnote dort. Die Definition ist eine kurze. Die Bibel ist Gottes autorisierte Beziehungsgeschichte mit dem Menschen, die zu Jesus Christus führt. Sollen wir es nochmal?
Nochmal.
Wir gehen nachher einzeln drauf ein, auf jeden einzelnen Punkt. Also die Frage, was ist die Bibel? Die Bibel ist Gottes autorisierte Beziehungsgeschichte mit dem Menschen, die zu Jesus Christus führt. Okay. Dieser Satz ist ein Konzentrat von Konzentrat.
Ja.
Und dieses Konzentrat wollen wir aber im Folgenden etwas mehr entfalten und entdecken. Ich glaube, dass dieses Konzentrat den Selbstanspruch und die Selbstbeschreibung der Bibel sehr gut ausdrückt. Das haben wir ja gesagt. Also eigentlich spannend, wie will denn die Bibel selbst verstanden werden? Was sagt die Bibel über sich selbst aus? Und drei Grundüberzeugungen oder Paradigmen stecken in diesem Satz. Und diese drei Sachen führen uns dann zu einer vierten Überzeugung.
Okay.
Okay. Die erste Grundüberzeugung, das erste Paradigma. Und wir werden dann nachher jedes einzelne im Detail ein bisschen mehr anschauen. Mal schauen, wie weit wir in dieser Episode noch kommen. Ja. Also das erste ist, die Bibel ist die große Story, die Jesus Christus im Zentrum hat. Das wäre die erste Grundüberzeugung, die da drin irgendwie steckt. Eine zweite Grundüberzeugung steckt da drin. Die Bibel ist göttlich und menschlich.
Okay.
Das ist einfach das Inhaltsverzeichnis. Ja, genau. Wir schauen das alles im Detail noch an. Die dritte Grundüberzeugung, die Bibel ist Einheit in Vielfalt. Und die vierte, und das wird dann definitiv im nächsten Mal kommen, ist, die Bibel braucht Übertragung. Okay, das war das Inhaltsverzeichnis. Ich würde sagen, alle diese vier Aussagen stecken in diesem in dieser Definition, ich bringe es nochmal, die Bibel ist Gottes autorisierte Beziehungsgeschichte mit dem Menschen, die zu Jesus Christus führt. Und wenn wir jetzt diese Themen etwas mehr ausloten, werden wir teils klassische Themen fragen, wie zum Beispiel Ursprung, Offenbarung, die Begriffe, die kommen ja immer, wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt, was ist die Bibel, zum Teil ziemlich umkämpft und so, also Ursprung, Offenbarung. Inspiration, Autorität der Bibel. Und wir werden sie aus dieser, glaube ich, ein Stück weit frischen Beziehungsperspektive anschauen, streifen, kurz diskutieren, einordnen. Also wir haben ja gesagt, wir haben eine beziehungstheologische Brille, die wir anziehen, weil wir glauben, dass das angemessen ist. Und diese klassischen Themen werden wir so aufgreifen, on the go. Okay, gehen wir zum ersten. Sind wir bereit?
Yes. Das wäre gewesen, die Bibel ist die große Story, die Jesus Christus im Zentrum hat.
Ja, genau. Genau. Und wenn wir hier von Story reden, dann meinen wir, und der andere Satz hat gesagt, es ist eigentlich eine Beziehungsgeschichte. Eine Beziehungskiste, komm, ich gerade in den Sinn, so sagen wir mal, so eine Beziehungskiste. Die Bibel ist Gottes, und jetzt nochmal dieser Satz, also die Bibel ist Gottes autorisierte Beziehungsgeschichte mit den Menschen. Die kommen alle hier drin vor. Also es ist eine Beziehungsgeschichte zwischen Gott und Menschen über weite Strecken, die zu Jesus Christus führt. Und von daher schauen wir uns mal die Beziehungsgeschichte an. Die Bibel dreht um die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Was aber bedeutet das? Bereits die ersten Seiten der Bibel machen deutlich, dass Gott den Menschen in besonderer Weise als Gegenüber zu ihm schafft. Da ist der Ausdruck, oder? In seinem Bild. Genau. Fachausdruck als Imago Dei hatten wir ja auch schon mal. Ja. Wir Menschen sind keine bloßen Dinge, keine Tiere und auch keine willenlosen Marionetten, sondern wir sind beziehungsfähige, liebesfähige Wesen, die im Bild Gottes geschaffen sind, der Selbstliebe ist. Das bedeutet, dass wir auch in ein gewisses Maß an Freiheit besitzen. Hatten wir auch schon diskutiert, oder? Denn Liebe bedingt immer Freiwilligkeit. Das bedeutet auch, dass die Gott-Mensch-Beziehung nicht einseitig, und das ist jetzt wichtig, bei all unseren Definitionen, die wir schon hatten, nicht einseitig, sondern eben wechselseitig ist, wie das Wort Beziehung ja schon bereits klar macht. Wir sind in einer Partnerschaft mit Gott. Diese Partnerschaft ist aber eine asymmetrische Partnerschaft.
Also das Kräfteverhältnis ist nicht ausgeglichen, bei weitem nicht.
Ja, also die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die sich noch daran erinnern können, wir greifen jetzt zurück auf die Grundlagen, die wir schon geklärt haben. Also von welcher Art von Beziehung reden wir denn hier? Und da haben wir gesagt, ja, sie ist wechselseitig, geht in beide Richtungen. Asymmetrisch ist sie. Gott, er ist der Schöpfer. Wir sind das Geschöpf. Nicht wir haben Gott geschaffen, sondern Gott hat uns geschaffen. Seine Absicht für uns ist aber bei aller Asymmetrie eine intime, freundschaftliche Ich-Du-Beziehung, in der Gott und Mensch sich selbst mitteilt und auf den anderen eingeht. Ohne zu verschmelzen oder zu vereinern.
Genau.
Und das ist ja das, wo wir schon hatten. Ich fasse nochmal zusammen, die 5 Merkmale dieser Beziehung. Die Beziehung in der und zu der Mensch, der die Beziehung, in der und zu der Mensch geschaffen wurde, ist freiwillig, gegenseitig und intim, also so ist es gedacht, war am Anfang, also mitteilen, eingehen, bleibt aber in Bezug auf Gott asymmetrisch. Mehr noch, diese Beziehung ist nicht etwas, das der Mensch hat, das also zu seinem Menschsein noch irgendwie so dazukommt, sondern was der Mensch ist, ist also Kern seines menschlichen Wesens. Und erst aus dieser primären Beziehung heraus können alle weiteren Beziehungsebenen, also zu anderen Menschen und zur Welt, Natur, verstanden werden. Wir lernen also Gott in der Bibel nur in seiner Verbindung zum Menschen und dem Menschen in seiner Verbindung zu Gott kennen. Und diese Beziehung ist dynamisch. Also wir sind nicht losgelöst von dem. Wir sind immer in dieses eben, in diese Beziehungsgeschichte hineingestellt und sehen alles in dieser Beziehungsgeschichte ablaufen. Beziehung kann also nicht statisch sein, weil Beziehung per Definition immer mit Interaktion zu tun hat.
Und Interaktion verändert eine Beziehung.
Genau, und das führt uns jetzt nämlich zum Nächsten. Deshalb ist die Bibel die große Beziehungsgeschichte zwischen Gott und Menschen, weil ihr gesamter Inhalt um diese Interaktionen, diese Beziehung kreist.
Ja.
Das ist das, worüber die Bibel berichtet. Und diese Beziehung entwickelt und verändert sich, sodass zum Beispiel auch verschiedene Theologen, ich weiß nicht, N.T. Wright ist vielleicht jemand, der bekannter ist, Engländer, N.T. Wright bezeichnet zum Beispiel die Bibel als Drama in mehreren Akten. Also Schauspielerei und so kommt da rein. Der sagt, diese Beziehungsgeschichte oder diese Geschichte ist ein Drama in mehreren Akten. Jetzt Achtung, das könnte man falsch verstehen, dass dieser Vergleich soll nicht dazu verleiten, dass das, was zwischen Gott und Menschen geschieht, nur als Schauspielerei zu betrachten oder die Geschichte selbst als Fiktion.
Genau, das kann man ja sagen, wenn wir von Geschichte sprechen, ja. Es ist eine erfundene Geschichte. Ja. Und das ist es ja eben nicht, oder?
Nee.
N.T. Wright benutzt dieses in der englischen Sprache sehr gut. Es gibt einen Unterschied zwischen Story und History.
Ja.
Und das eine ist wirklich halt die erzählte Geschichte und das andere ist die Geschichte, die Historie, wie es passiert ist. Und ich glaube, in diesem, was wir hier, oder was du hier denkst von Geschichte, ist eben dieses auf eine reale Gegebenheit zurückgreifende Erzählung.
Ja, genau. Also wenn ich zum Beispiel von der Beziehungsgeschichte von dir und deiner Frau rede,
dann
ist es
du,
nicht
wie wir uns vor 10 Jahren kennengelernt haben.
Ein Roman, der irgendwas Erfundenes bringt oder so, sondern es ist die Geschichte, eure Geschichte.
Genau.
Und von daher eben, also im Gegenteil, dieses Drama ist real und das Besondere dabei ist sogar, und das sprengt jetzt sogar ein bisschen die Kategorien, wir finden uns selbst darin wieder. Also wir kommen da irgendwo auch drin vor.
Du kommst in der Bibel vor?
Ja, in gewisser Weise schon. Das müssen wir noch klären,
wie das ist. Ja, das müssen wir noch klären.
Wir müssen die große Geschichte in ihren einzelnen Akten verstehen. Das ist das Nächste, wenn wir jetzt dieses Bild aufgreifen. Mhm. Und die Aussagen der Bibel entsprechend einordnen, wenn wir irgendetwas verstehen wollen. Also ja, wie in jeder Geschichte. Es kommt darauf an, ob ich jetzt eine Aussage mache, ich bringe nochmal das Beispiel von dir und deiner Frau, ob es eine Aussage ist von eurer Beziehungsgeschichte, bevor ihr euch überhaupt kennengelernt habt.
Genau.
Kann ja sein.
Gibt ja Dinge.
Gibt ja das. Und wenn ich jetzt irgendeine Aussage machen würde über diese Zeit und jemand das so versteht, wie wenn ihr schon seit x Jahren verheiratet wärt, dann kommt man zu falschen Aussagen.
Absolut.
Falschen. Ja. Okay, willst du uns mehr dazu sagen?
Ja, Mike? Beziehungen verändern.
Ja. Ja.
Ja, definitiv. Also ja, genau. Ich bin nicht mehr derselbe. Und wenn jemand mich beschreiben würde in der Zeit, bevor ich verheiratet war, ja, dann kann das zu einer Missrepräsentation meines Charakters führen.
Ja. Ja, spannend. Und natürlich, es geht hier ja nicht um einen bestimmten Menschen. So, es ist ein bisschen komplexer in der Bibel. Es ja. sind die Geschichten der Menschheit.
Genau, aber das mit den Akten, ja. oder mit den Abschnitten, mit den Episoden, ja. mit den Staffeln.
Das hilft enorm, irgendwie oder?
Das Verständnis für diese Geschichte.
Und darum würde ich gern diese große Beziehungsstory Gottes mit dem Menschen in 6 Akte unterteilen.
Okay, schieß mal los.
Es gibt verschiedene, N.T. Wright nimmt zum Teil 5 und ja, so, das könnte genau. man diskutieren. Was trifft da ihr? Ich bring mal 6. Akt 1. Mhm. Ist relativ simpel, die einen kennen das vielleicht auch schon. Akt 1 wäre Ursprung.
Wie alles begann.
Genau, Gottes Originalidee. Mhm. So, wie es eigentlich gedacht war, das wäre Akt 1. Akt 2, der Fall. Der Mensch versaut's.
Ja. Oder?
Also es kommt zu diesem Beziehungsbruch und nachher, wenn man die Geschichte weiterverfolgt, hatten wir, glaube ich, auch schon in einer Episode mal skizzenartig, der Mensch und die Welt geht vor die Hunde. Akt 3. Israel. Gottes auserwähltes Volk. Mhm. Gott nimmt Israel auf und sagt, okay, mit denen will ich jetzt eigentlich meine ursprüngliche Absicht wieder verfolgen. Klappt auch nicht so, wie es sollte.
Manchmal mehr, manchmal weniger.
Akt 4. Jesus Christus. Gottes Herrschaft kommt. Mhm. Also Gott tritt in einer besonderen Art und Weise auf den Plan. Man könnte jetzt zu jedem einzelnen Vieh sagen, lassen wir. Akt 5. Und hier ist die Diskussion, kann man Akt 5 und Akt 6 zusammennehmen. Ich finde es hilfreich, wenn es auseinander ist. Akt 5 heißt Gemeinde, Kirche. Gottes Herrschaft breitet sich aus. Mhm. Es geht weiter. Akt 6. 6. ihr hättet jetzt den Blick von Mike sehen sollen. Akt 6. Nee, Entschuldigung. Akt 6. Die Vollendung. Passt ja eigentlich. Okay. Gottes Herrschaft kommt zum Ziel. Entschuldigung. Gottes Herrschaft kommt zum Ziel.
Der Höhepunkt der Bibel.
Ja, sehr schön. Danke. Jetzt kann ich nicht mehr normal weitermachen.
Okay.
Akt 5 ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Das ist das Spezielle, oder? Akt 5 ist noch nicht abgeschlossen, sondern wir selbst befinden uns mittendrin. Und darum kommen wir in gewisser Weise kommen wir eben in der Bibel auch vor. Wir schreiben zwar nicht die Bibel, aber die große Geschichte Gottes mit dem Menschen geht weiter und involviert uns. Akt 6 dann, die Vollendung, steht noch aus und befindet sich in der Zukunft. Ja. Obwohl diese Zukunft bereits in den Akten zuvor angebrochen ist. Mhm. Und so kann man dieses Drama ein bisschen verstehen und einordnen. Und mir hilft das.
Ja, ja, ist noch cool.
Ja? In dieser großen Geschichte spielt der Mensch eine zentrale Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Passt ja mit dem Drama, oder?
Auch noch entlastend irgendwie.
Ja, ich glaube schon, eine zentrale Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Diese Geschichte ist primär Gottes Geschichte, drum auch in unserer Definition. Es ist Gottes Geschichte mit dem Menschen. Es ist primär Gottes Geschichte, denn er hat sie initiiert, indem er den Menschen und die Welt so geschaffen hat, wie er sie geschaffen hat. Und er bleibt durch alle Irrungen und Wirrungen der Menschen bei seiner Gemeinschafts- und Partnerschaftsabsicht. Mhm. Deshalb kann diese Geschichte auch als, und das ist vielleicht jetzt auch so ein theologischer Begriff, kann diese Geschichte auch als Heilsgeschichte bezeichnet werden, in der Gottes gute Absicht mit dem Menschen und durch die Menschen mit der Welt deutlich wird. Hast du du als Theologe hast Heilsgeschichte auch schon gehört, oder?
Ja, es gibt auch diesen Begriff vom Metanarrativ der Bibel. Also eigentlich die Übererzählung. Und das ist genau das gemeint. Ja. Wenn man die Geschichte von Gott mit den Menschen erzählen müsste, dann wird es wahrscheinlich darauf herauslaufen, dass man das irgendwie so gliedert in diesen Abschnitten.
Ja, sehr schön. Also mit dem, was wir bis jetzt gesagt haben, sollte schon klar geworden sein, wieso es zu kurz greift, die Bibel als theologisches Nachschlagewerk oder moralische Gebrauchsanweisung oder Liebesbrief zu bezeichnen. Oder? Es ist die Geschichte, es ist komplexer, aber auch weniger statisch, weniger systematisch an gewissen Punkten.
Ja, all diese Begriffe sind Nachschlagewerk, Gebrauchsanweisung, Liebesbrief, das schränkt brutal ein.
Ja.
Das ist sowas von reduziert. Und wenn man eben von diesem Metanarrativ, von dieser Heilsgeschichte ausgeht, das ist sowas von mehrschichtig und viel vielseitiger, reicher, als ein Liebesbrief je sein könnte.
Ja. Und man könnte sagen, die Bibel ist kein Buch, das vom Himmel gefallen ist. Es gibt ja gewisse Buchreligionen, wo Bücher vom Himmel fallen oder sowas Ähnliches. Also die Bibel ist eben nicht ein vom Himmel gefallenes Buch, sondern erzählt die große Story, jetzt benutze ich bewusst dieses Wort, große Story Gottes inmitten von Raum und Zeit, inmitten der realen Geschichte.
Auch über einen Zeitraum hinweg.
Ja, das ist wieder Story History, oder? So. Gott tritt in die Geschichte ein, faszinierend. Und tritt inmitten der Geschichte auf. Und deshalb bleibt sowohl der Inhalt wie auch die Entstehung der Bibel in Raum und Zeit verankert.
Ja.
Also jetzt kommen wir schon ein bisschen zu Substanzaussagen, oder? Man könnte also sagen, dass die Bibel, Achtung, jetzt wird es ein bisschen Englisch, his story inmitten von history ist.
Also seine Geschichte in der Geschichte.
Ja. His story inmitten der history. Damit ist nicht gesagt, dass die Bibel nur aus Geschichtstexten besteht. Kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber alle Aussagen und Texte befinden sich inmitten der realen Geschichte.
Ja.
Also sind nicht alles nur Geschichtstexte, Erzählungen, es hat Poesie, es hat Gesetzestexte, was du gesagt hast, aber all das ist in einem Frame von der großen Story Gottes mit dem Menschen. Wieso das wirklich wichtig ist, das kommen wir später drauf. Also, was wir damit auch gesagt haben, ist, dass die Bibel eben nicht Story um der Story willen ist, also weil es gerade trendy ist. Ja? Ja, also Märchenbuch oder manchmal ist es auch in der Theologie, gibt es manchmal so das, wir brauchen narrative Theologie, wir müssen mehr Story und so weiter. Ja. Aber Was mich da stört, ist manchmal so, es ist jetzt einfach cool, weil Stories und so, das transportiert, Geschichten erzählen, hat ja was, aber die Bibel ist eben mehr. Das Entscheidende und ich glaube, das Zentrale ist, dass sie als Erzählung Beziehung transportiert. Du kannst Erzählung nur oder Beziehung nur wirklich durch Erzählung transportieren, durch Stories.
Ja, ist noch spannend. Also wenn ich dir was über meine Beziehung, ich brauche das Wort schon, erzählen will, dann erzähle ich dir was.
Ja, genau. Du kannst mich mit abstrakten Sachen bombardieren, sagt mir aber weniger, wenn du mir eine Geschichte erzählst.
Das ist so illustrativ, wie die Menschen und beteiligten Personen ticken darin.
Genau. Ja. Also durch Erzählung lernt man eine Person kennen, wenn vielleicht auch nur indirekt, weil wird ja erzählt. Und damit ist Erzählung die primäre Sprache für Beziehung. Inmitten der Erzählung, inmitten der Story Gottes mit anderen Menschen, lernen wir auch Gott kennen. Und darüber hinaus liegt die Aussagekraft und Wahrheit einer Geschichte in ihrem Ganzen, das nicht auf ein Einzelnes reduziert werden kann. Wieso das wichtig ist, darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Stories sind also in gewissem Sinn klarer und eindeutiger als ein Nachschlagewerk, eine Gebrauchsanweisung oder ein Liebesbrief, in dem sie aber auch weniger eindeutig sind. Es ist nicht so, Punkt 1, 2, 3, fertig.
Es ist nicht so abstrakt.
Es ist nicht so abstrakt, aber mit diesem weniger eindeutig sein wird es eindeutiger, weil viel mehr mitschwingt, was eigentlich auch mitschwingen muss, wenn es um eine Beziehung geht.
Und kleine Kinder checken Erzählungen und und können viel mehr mit dem anfangen, ja, als wenn man denen jetzt eine theologisch korrekte Analyse von irgendwas geben würde.
Ja.
Das finde ich auch noch faszinierend.
Das stimmt. Und nicht nur kleine Kinder. Ich glaube, wir Erwachsenen haben das Gefühl, wir sind jetzt da draußen und gib uns das abstrakte Zeug.
Ja, ja.
Aber eigentlich funktionieren wir ganz ähnlich.
Ja.
Also mit dem, dass ich gesagt habe, es ist eindeutiger und gleichzeitig weniger eindeutiger, sie entzieht sich damit auch endgültiger Fassbarkeit und Kontrolle und bewahrt etwas Geheimnisvolles.
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Es gibt ganz viele Leute, die da nicht klarkommen mit.
Das stimmt, aber wir haben uns gefragt, was ist denn die Bibel?
Ja.
Was will die Bibel sein? Und es ist klar, dass es, also aus meiner Sicht ist es wirklich klar, ich wüsste nicht, was sonst ist. Es zeigt die große Beziehungsgeschichte Gottes mit dem Menschen. Und darum ist das so wichtig, denn nämlich damit ist auch Gott selbst und die Beziehung mit ihm im Allerletzten nicht fassbar. Mhm. Ich kann nicht einfach nur über Gott nachdenken und die Bibel ebenso als Handbuch benutzen, sondern, und da sind wir ja dann schon einen Schritt weiter, es fängt an, mich zu involvieren. Vielleicht hören wir für heute da auf. Mhm. Wir sind ein bisschen weniger weit gekommen, als ich eigentlich gedacht habe. Aber wenn wir schon die letzte Episode zu Emil Brunner gemacht haben, unsere Nerdisode, geben wir ihm doch für heute das letzte Wort. Oder das letzte Wort, vielleicht kannst du es ja nachher noch kommentieren, wenn du willst, damit du das letzte Wort hast.
Wenn ich mich würdigerweise. Aber Abschluss,
das ist der Schweizer Theologe Emil Brunner.
Von der letzten Episode.
Ja. Er bringt das bisher Gesagte mit einem theologisch gewichtigen und scharfen Wort auf den Punkt. So ist also Gott, der Gott zum Menschen hin. Achtung, kurzer Disclaimer, bevor ich gehe. Theologen, die schreiben dicht und manchmal ein bisschen blumig. Man muss versuchen zu folgen, okay? So ist also Gott, der Gott zum Menschen hin. Und so ist der Mensch von Gott her. Dass Gottes Wille sich in einem Erkennen und freien Lieben des Menschen erfüllt und dass des Menschen wahres Leben in der freien Anerkennung und Bejahung des göttlichen Tuns und Willens sich verwirklicht. Und diese zweiseitige, aber einsinnige Beziehung, dieses im Willen Gottes begründete Gegenübersein der abhängig selbstständigen Kreatur, ist die Grundkategorie der Bibel. Da komme. Innerhalb derer alles andere, was sie uns sagt, gesagt ist und verstanden werden muss. Alles, was die Bibel über Gottes Wesen und Tun, über Zeit und Ewigkeit, über Ratschluss und Schöpfung, über Sünde und Erlösung, über Gnade und Werke, über Glauben und Buße, über Kirche und Sakrament sagt, ist immer innerhalb dieser Urordnung gesagt und prägt diese Urbeziehung in gewisser Weise aus. Und darum muss alles, was die Theologie aussagt, innerhalb dieser Urordnung bleiben. Und muss alles, was dieser Grundvoraussetzung widerspricht, als unbiblische, widerbiblische, spekulative Verirrung oder sonstige Lehrverderbnis abgelehnt und bekämpft werden. Tada!
Puh.
Ja, Emil und sein scharfes Schlusswort. Willst du es nochmal zusammenfassen? Es war ein bisschen dicht.
Ich kann es versuchen. Das, was du auch schon in deinem Buch gesagt hast, Theologie und Bibel machen ohne diese Prämisse von Beziehung nicht Sinn. Und es wird dem nicht gerecht, was sie sein will und was sie, so wie wir denken, auch ist. Und das ist die erste Kategorie. Und alles, was wir in und um und über die Bibel denken, muss in dieser Kategorie von persönlichen Gottesbeziehungen irgendwie, muss sich dem unterordnen. Sonst ist es schräg. Und sonst kommt's schief.
Voll. Vielleicht ergänzen noch dazu, dass jetzt den Begriff unterordnen genommen, so wie wenn es, und das haben wir ja schon gehabt, wie wenn es eine Kategorie, die von außen ist, an die Bibel herangetragen werden könnte und die muss sich jetzt unterordnen. Spannend ist ja das, was wir jetzt gesagt haben.
Genau, es wäre
die Bibel
ja nicht
selbst ist diese Beziehungsgeschichte.
Sie schafft eigentlich die Kategorie.
Sie schafft die Kategorie.
Und wenn wir, ja, sonst ist es wie wenn man einen Liebesbrief, den an jemand anderen geschrieben werde, einfach für sich nehmen würde. Das wäre ja auch eigentlich, da tut man dem Liebesbrief Gewalt an. Weil der hat selbst die Kategorie geschrieben, lieber Michi.
Ja.
Und wenn man dem nicht, wenn man das nicht respektiert, dann ist er irgendwie irrelevant geworden.
Ja. Von daher, der erste Fakt, wo wir sagen, die Bibel ist Gottes große Beziehungsgeschichte. Und ich finde das super, wie du es gesagt hast, die Bibel schafft die Kategorie der Beziehung. Daraus ist sie entnommen, auch wenn die Begrifflichkeit modern ist. Nächstes Mal machen wir hier weiter mit dem zweiten Teil von der ersten Aussage, nämlich es ist die Beziehungsgeschichte, die Jesus Christus im Zentrum hat. Und was es damit auf sich hat und den weiteren Punkten, wie die Bibel ist göttlich und menschlich und Einheit in Vielfalt, kommen wir zum nächsten Mal drauf. Stay tuned!
Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn, teile ihn mit deinen Freunden und wenn du irgendwo auf Social Media bist, gib mal Perspektiven ins Suchfeld ein, so heißt das Profil. Dort kannst du auch Kommentare, Bemerkungen, Wünsche oder Fragen hinterlassen und wer weiß, vielleicht gehen wir auch mal auf einen von deinen Beiträgen ein. Vielen Dank für dein Interesse.